Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die Ärztinnen Birgit und Stefanie. Seit über 20 Jahren arbeiten wir in Patientenversorgung, medizinischer Lehre und Forschung. Wir halten Vorträge für medizinische Experten und Laien, schreiben Fachartikel und Bücher und haben nun auch einen Podcast in unserem Spezialgebiet. Unser Fokus liegt im Bereich der Venen- und Ödemerkrankungen. Dazu gehören oberflächliche und tiefe Thrombosen, Krampfadern, Lipödem und Lymphödem. Wir wünschen euch eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit. Viel Spaß!
Ja, hallo, guten Abend, guten Morgen oder wann auch immer Sie uns hören. Wir sind die Venendocs und sprechen heute in unserer heutigen Folge über die Diagnostik von Venenkrankheiten. Wir hatten ja in der ersten Folge darüber gesprochen, was Krampfadern so eigentlich sind. Und heute geht es darum, wie findet man heraus, ob eine Vene tatsächlich eine Krampfader ist oder nicht? Oder andersrum gesagt, welche diagnostischen Möglichkeiten gibt es? Und diesbezüglich, da denke ich, wir haben eine ganze Palette im Köcher, womit wir vernünftige Diagnostik machen können. Aber sicherlich gibt es auch manche Verfahren, die vielleicht nicht mehr ganz so sinnvoll sind. Ja, Steffi, magst du mal sagen, was ist deine Lieblingsmethode?
Die Lieblingsmethode oder der Goldstandard heutzutage ist eigentlich die Duplex-Sonographie. Da sind wir aber sozusagen gleich schon mittendrin. Ich hatte eigentlich gedacht, wir gehen einfach mal so von außen nach innen sozusagen.
Gute Idee.
Das heißt, wenn der Patient zu uns in die Sprechstunde kommt, haben wir ja meistens erstmal eine ganze Reihe von Fragen oder so Dinge, auf die wir in der Anamnese achten, in dem, was die Patienten uns erzählen. Oft sind ja so Schlagwörter, die einen hellhörig machen in Sachen Krampfaderleiden oder generell Venenschwäche, dass zum Beispiel Schwellungen der Füße da sind oder der Unterschenkel, schwere Gefühle, Verfärbungen vor allem an den Knöchelinnenseiten oder Unterschenkelinnenseiten, also so hellbraune Flecken oder die Zunahme von Besenreisern an den Fußseitenkanten und in den Knöchelregionen. Manche Patienten beschreiben auch Wadenkrämpfe. Viele beschreiben, dass das Beingefühl sozusagen besser wird, wenn sie die Beine hochlegen oder wenn sie laufen statt stehen oder sitzen. Manchmal tauchen auch Ekzeme, also so Entzündungen an der Haut, an den Beinen auf, die dann auch mit den üblichen Maßnahmen entweder gar nicht oder nur kurzzeitig abheilen. Das sind ja alles so Dinge, die uns erstmal in der Patientengeschichte hellhörig machen bei den Krampfaderleiden der Beine.
Ja, das stimmt. Also das höre ich auch sehr oft, also derlei Äußerungen von den Patienten oder auch Hinweise, wo die Symptome sind. Was mir auffällt und was sich also durch die vielen Jahre, die ich schon Venenpatienten untersuche, wie ein roter Faden durchzieht, die Patienten sind immer komplett überrascht, wenn man sie bittet, die Hose komplett auszuziehen. Also der übliche Satz ist, ja, ich habe Probleme mit Krampfadern und dann wird eine Stelle so vielleicht handbreit über den Fußknöchel freigemacht und ja, die Überraschung ist dann groß, wenn man sich doch die gesamten Beine oder womöglich sogar noch den Bauch anschauen will. Erlebst du das auch?
Genau, das ist bei uns auch so, dass die Patienten immer ganz verwirrt sind, wenn wir oder wenn sie mit Beschwerden an den Unterschenkeln kommen und wir sagen dann, wir müssen mal mindestens bis oben in die Leiste gucken oder eventuell sogar noch höher. Ja, also dass sozusagen die untere Etage oder dass das unten manchmal nur die Spitze des Eisbergs ist, aber die Ursache halt eventuell eine Etage höher sitzt. Genau.
Dann gibt es auch eine ganz große Gruppe von Patientinnen und Patienten, die sagen, ja, ich werde zu Ihnen geschickt, bei mir ist die Klappe kaputt. Und dann frage ich immer so, welche Klappe Sie denn so meinen? Ja, die Klappe, die Venenklappe. Also man kann es dann spekulieren, was da wohl mit gemeint ist. Und ich frage dann auch immer, ob Sie denken, dass Sie nur eine einzige Venenklappe haben. Und dann habe ich den Eindruck, dass viele Menschen der Überzeugung sind, es gibt eine Veneklappe pro Bein und die ist in der Leiste. Wie sieht das da denn tatsächlich aus? Und wie viele Veneklappen haben wir denn so im Schnitt? Was kannst du da so sagen?
Also es sind auf jeden Fall deutlich mehr als eine, wobei ich glaube, dass, soweit ich weiß, die Zahl von Patient zu Patient tatsächlich schwankt. Je weiter wir nach unten kommen, desto dichter sind die Venenklappen beieinander und nach oben hin werden die Abstände ja etwas größer. Die wichtigste Klappe, deswegen nennt man sie auch Schleusenklappe, sitzt ja tatsächlich in der Leiste, aber sie ist tatsächlich nicht die einzige, sondern wir haben in jedem Venenabschnitt in den Beinen oder im Unterbauch kleine Klappen. Und letztlich sind das ja so Ausziehungen der innersten Gefäßwand, die wie ein Ventil funktionieren und dafür sorgen, dass das Blut halt aus den Füßen Richtung Herz nach oben gegen die Schwerkraft sozusagen transportiert wird. Hast du da sonst genauere Zahlen?
Natürlich nicht. Aber ich bin ja ein großer Fan historischer Literatur. Und es gibt tatsächlich anatomische Studien. Da haben sich also Anatomen die Mühe gemacht und haben versucht, Klappen zu zählen. Und die sind dann auf einen zweistelligen, manche auch auf einen dreistelligen Betrag gekommen, wobei keine Aussage zu finden ist, bei was für Präparaten beziehungsweise bei was für Patienten sie tatsächlich da zu Werke gingen. Und das andere, was mich immer wieder sehr fasziniert, die Arbeit kennst du wahrscheinlich auch, die aus Aachen von Professor Wienert seinerzeit gemacht wurde, die gezeigt hat, dass auch diese winzig kleinen, diese klitzekleinen Besenreiser Venenklappen haben. Und wenn ich mir dann so überlege, dass so diese Besenreiser auch Venenklappen haben, dann komme ich doch so, wenn ich es mal so, mir so überlege, auf einen hohen dreistelligen Betrag. Also das finde ich so ganz spannend. Und so in der Vorlesung frage ich sehr häufig die Studierenden, na, wie viel Venenklappen hat denn wohl so ein ganz normales, venengesundes Bein? Und es ist spannend, was die Studierenden, die bei uns das im 9. Semester, also so kurz vor dem Staatsexamen, hören die bei uns die Phlebologie-Vorlesung. Und da kommen dann so vorsichtige Äußerungen, na ja, vielleicht 10. Manche wagen sich sogar bis zu 50, aber wenn ich denen dann die Bilder von diesen Besenreiserklappen zeige, da sind die immer ganz begeistert.
Genau. Aber wir waren ja eigentlich bei den Symptomen sozusagen. Du hattest ja gerade gesagt, die Patienten kommen, sagen, sie haben ein Problem mit ihrer Venenklappe, also gemeint meistens die Schleusenklappe in der Leiste. Was oder auf was für Zeichen achtest du denn noch, die da so an den Beinen vorhanden sein können, neben dem, was die Patienten berichten? Also worauf schaust du, was dir einen Hinweis darauf geben könnte, ob ein relevantes Venenleiden vorliegt?
Naja, also ganz, ganz wichtig finde ich, die Patientin oder den Patienten im Stehen zu sehen und das gesamte Bein zu betrachten. Und dann geht der erste Blick tatsächlich in die Knöchelregion, um festzustellen, ob dort gestaute kleine Venen zu sehen sind. Eine sogenannte Corona Flap Ectatica, das ist ein schwieriger Begriff. Aber letztendlich ist dieser Begriff richtungsweisend dafür, dass eine venöse Abstromstörung vorliegt. Des Weiteren geht der Blick dann etwas weiter nach oben, um zu schauen, ob Farbveränderungen der Haut vorliegen, sogenannte Hyperpigmentierungen, also das sind Verfärbungen in bräunlichen Farbton, manchmal ein bisschen gelblich, oder ob Ekzeme, also juckende rote Stellen vorliegen. Und ja, natürlich schaut man auch, ob man beim stehenden Menschen schon großkalibrige oder kleinkalibrige Besenreiser oder größere Venenkrampfadern sieht.
Bei den Verfärbungen an den Beinen finde ich es immer wieder interessant, weil das hat natürlich ja nichts mit dem normalen Pigment zu tun, also irgendwie mit Bräunung, die durch die Sonne entsteht, sondern letztlich sind es ja Ablagerungen aus dem Eisen des roten Blutfarbstoffs, die da in der Haut erscheinen. Und ich finde, man kann es den Patienten manchmal ganz gut, wenn man das so ein bisschen flapsig formuliert, sagen, im Endeffekt ist das Rost in Anführungsstrichen, also Eisenablagerungen in der Haut.
Das stimmt, kommt nicht immer gut an. Gerade bei älteren Personen, die sind dann manchmal so, was, ich bin verrostet? Nein! Aber das mit den roten Blutkörperchen, die dann sozusagen braun pigmentieren, letztendlich, das ist sehr, sehr gut nachvollziehbar und verständlich. Und es ist auch sehr auffällig, dass Menschen, die eine Blutverdünnung einnehmen müssen, insbesondere Makoma-Patienten, sehr, sehr häufig Pigmentierungen am Unterschenkel haben, die letztendlich darauf beruht, dass rote Blutkörperchen im Hautorgan untergehen und dann dort verbleiben. Ja, und der Eisengehalt ist tatsächlich das, was die Braunfärbung dann ausmacht.
Genau. Manche Patienten kommen ja auch schon mit so kleinen Voruntersuchungen aus der Apotheke sozusagen oder aus dem Sanitätshaus. Die haben schon ein sogenanntes Venenscreening hinter sich und sagen, der Apotheker oder das Sanitätshaus hat gesagt, da ist ein Problem an meinen Venen und ich soll das mal weiter abklären lassen. Was ist das denn für eine Untersuchung, die da in der Apotheke bekommen oder im Sanitätshaus?
Also in den Apotheken in unserem Umfeld sind es diese digitale Photoplethysmographie oder Infrarottest, ja, wenn man so will. Das ist also ein Sensor, der wird auf die Haut aufgeklebt und sendet Licht in die Haut hinein. Und rein physikalisch ist es so, dass langwelliges rotes Licht etwas tiefer eindringen kann als es blaues kurzwelliges. Also es wird rotes Licht manchmal auch im Infrarotbereich ausgesendet. Und dieses Licht wird reflektiert im Hautorgan. Meistens kann es nicht tiefer als 3 mm eindringen. Das ist also Gesetz der Physik, das ist nun mal halt so. Und in dieser Tiefe finden sich natürlich die kleinen Blutgefäße des Hautorganes. Und je nach Blutfülle wird das Licht, das eingestrahlt wird, entweder absorbiert oder es wird reflektiert. Und das reflektierte Licht wird wieder zurückgesendet, diesen Sensor, der da aufgeklebt ist. Und es wird digital umgewandelt, der Impuls, der kommt, und wird als Helligkeit ausgedrückt. Also schlussendlich wird mit dieser Methode die Hauthelligkeit gemessen. Und es wird auch gemessen, wieder zurückgeschlossen, die Helligkeit hängt unmittelbar mit der Blutfülle der Haut zusammen. Und die Blutfülle der Haut hängt unmittelbar mit der Venensituation zusammen. Und wenn man dann ein Ausgangsniveau erreicht hat, also eine sozusagen Ausgangslinie der betreffenden Hauthelligkeit, macht die untersuchende Person Bewegungsübungen unter Diktat, sozusagen Fuß hoch, Fuß runter, Fuß hoch, Fuß runter. Dann bleiben die ruhig sitzen und während der Bewegungsübung wird das venöse Blut abgepumpt und entsprechend wird die Haut unter dem Sensor heller. Ja, das heißt also, die Zunahme der Hauthelligkeit wird also aufgezeichnet und dann wird Pause gemacht und es wird gemessen, wie lange dauert die Zeit, bis ein Ausgangsniveau wieder erreicht ist. Und dieses ist im Normalfall, dauert das so etwa 20 bis 25 Sekunden, manchmal auch länger. Wenn es aber nur zack, also ein paar Sekunden später ist die Ausgangsniveau wieder erreicht oder das Ausgangsniveau wieder erreicht, das ist ein Hinweis darauf, dass eine Veneninsuffizienz vorliegt.
Mhm. Genau. Was man vielleicht noch ergänzen kann, diese Untersuchung ist natürlich nur aussagekräftig eigentlich bei Personen, die schon einen voll ausgereiften Muskelapparat der Beinmuskulatur haben. Also bei Kindern können da sonst manchmal falsch negative oder falsch pathologische Werte auftreten oder auch bei Personen, die keine volle Beweglichkeit mehr in ihrem Sprunggelenk haben. Also wenn da Einsteifungen da sind, dann funktioniert dieses Leerpumpen des oberflächlichen Venenplexus nicht mehr richtig und dann erhält man halt manchmal auch falsch pathologische Werte. Ne? Von daher muss man sich halt nicht nur die Beine oder die Durchblutungssituation immer angucken, sondern die Venenfunktion hängt, da hatten wir letztes Mal ja auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, auch sehr intensiv von der Beinmotorik ab. Also wie gut ist meine Beweglichkeit, vor allem im oberen Sprunggelenk. Ne?
Ja, also das ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Aber auch sehr wichtig ist, wer diese Untersuchung durchführt. Also es sollten schon Personen sein, also bei uns sind das die medizinischen Fachangestellten, die diese Untersuchung durchführen und die sind natürlich trainiert und geübt, aber nicht jede Person weiß, wo genau die Sonde am besten zu platzieren ist. Wird die auf zum Beispiel einer pigmentierten Haut platziert oder wird die auf einem entzündlichen roten Areal platziert, dann bekommt man natürlich ganz, ganz andere Werte, wie wenn es auf einer unscheinbar blassen Stelle platziert wird. Dann ist auch wichtig, wie ist der Patient oder die Patientin positioniert während der Untersuchung. Also manche Patienten neigen ja dazu, so ein bisschen so vom Stuhl zu rutschen und dann sind die Beine gestreckt. Da ist der Aussagewert der Methode natürlich nicht so gut.
Genau, man kann auch da, obwohl es eine in Anführungsstrichen simple Untersuchung ist, einiges an Fehlern machen, die die Auswertung dann einfach maßgeblich beeinflussen. Gut, aber als Screening-Test ist das trotzdem ein einfaches und durchaus gängiges Verfahren, was erstmal einen Hinweis gibt. Aber wir hatten vorhin ja schon gesagt, eigentlich der Goldstandard oder die in Anführungsstrichen Lieblingsuntersuchung der Phlebologen ist ja eigentlich die Duplexsonographie und du magst sie besonders gerne. Ne? Erzähl mal, wie führst du die denn durch und nach was schaust du, wenn es um Varizen geht?
Naja, also man muss natürlich unterscheiden, will ich jetzt nur zack wissen, ist diese Vene insuffizient oder nicht, dann geht das relativ schnell. Also da wird dann natürlich mit dem Ultraschallkopf das betreffende Segment eingestellt. Es werden Funktionstests gemacht Und das Charmante bei der Duplex-Sonographie ist ja, Duplex heißt ja, da ist irgendwas doppelt. Was ist doppelt? Das eigentliche Ultraschallbild, wir sagen B-Bild dazu, also das heißt, das ist dieses Schwarz-Weiß-Bild, das mir zeigt, aha, das hier ist die Vene. Und das ist gekoppelt mit einem Doppler. Das ist also auch eine Ultraschallmethode, die aber wieder mit Reflexionen arbeitet. Das heißt, Schallwellen werden ins Gewebe eingesendet und Blutbestandteile, zum Beispiel Blutkörperchen, die fließen, reflektieren diese und es gibt dann eine Frequenzverschiebung, den sogenannten Doppler-Effekt. Und dieser Effekt erlaubt mir in einem Zielorgan beziehungsweise einer Zielvene, die ich jetzt untersuche, zu festzustellen, in welche Richtung fließt das Blut und wie schnell fließt das Blut. Das heißt, man kann also sehr exakt Aussagen machen über die Durchblutungssituation der betreffenden Vene, die man untersucht. Man kann, je nachdem, in welchem Streckenabschnitt man jetzt genau schaut, auch Aussagen machen globaler Art über die Hämodynamik bzw. der venösen Flusssituation einer ganzen Extremität bzw. des ganzen Beines. Also man untersucht, bei uns ist der Standard zunächst im Stehen die oberflächlichen Venen und dann im Sitzen die Unterschenkelvenen und schlussendlich im Liegen die tiefen Leitvenen. Also das ist so eine dreistufige Untersuchungsart. Also erst stehen, sitzen und dann liegen. Also so, dass es für die Patientin oder den Patienten angenehm ist, ne? Also erst muss man stehen ein bisschen und dann werden entsprechende Manöver gemacht, um das Blut zu beschleunigen und zu schauen, aha, schließen die Venenklappen oder schließen sie nicht, geben sie nach oder wie ist die Situation insgesamt. Man schaut natürlich auch, sind die Venen frei durchgängig oder sind möglicherweise Verletzungen eingetreten oder Residualzustände nach einer stattgehabten Thrombose. Also das kann man alles sehr, sehr gut sehen.
Genau, also wichtig ist ja vor allem einmal allgemein, um den Zustand der Venen festzustellen, die Duplex-Sonographie, aber insbesondere halt auch, bevor man irgendwelche Eingriffe plant, sollte man sich die Venen sehr gründlich anschauen. Und du hattest ja gerade schon gesagt, man kann die entsprechenden Segmente gut zuordnen, die betroffen sind. Man kann den Durchmesser der Vene sehen, die genaue Lokalisation des Problems, die Durchblutungssituation, also vor allem die Flussrichtung, ob Verschlüsse da sind, Aufweitungen da sind. So, das sind unsere Parameter, nach denen wir suchen.
Und also mir ist es auch ganz wichtig, also anhand dieser Untersuchung tatsächlich einordnen zu können, wie schwer ist denn die venöse Insuffizienz, beziehungsweise wie stark ist der Patient von der venösen Durchblutung her eingeschränkt oder nicht. Und die andere Frage, die man sich natürlich stellt, gibt es, wenn ich einen Veneneingriff plane, eine Verbesserung der Situation oder mache ich es womöglich gar noch schlimmer? Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, sich vorher einen ganz genauen Plan zu machen und zu schauen, was kann getan werden, was ist sinnvoll und was führt insgesamt zu einer Verbesserung der Situation. Das finde ich mit den modernen Untersuchungsmethoden hervorragend, dass man also abschätzen kann, in welche Richtung geht der Weg und tue ich der Person, die vor mir jetzt ist oder die von mir untersucht wird, etwas Gutes, wenn ich interveniere oder nicht.
Genau. Viele von unseren älteren Patienten berichten immer noch mit mehr oder weniger Grauen von der Phlebografie, also einer Kontrastmitteluntersuchung der Venen, die man vor sozusagen der Erfindung der Duplex-Sonographie eigentlich regelhaft durchgeführt hat. Dabei wurde ja ein Kontrastmittel in eine Fußrückenvene gespritzt und dann entlang des Beines sozusagen hat es sich verteilt und man konnte dann die entsprechenden Venenabschnitte untersuchen. Das ist heute eigentlich ja nur noch in sehr, sehr seltenen Fällen notwendig oder im Prinzip fast gar nicht mehr, außer man hat besondere Fragestellungen, also bei ausgeprägten postthrombotischen Syndromen zum Beispiel oder wenn man besondere Fragestellungen in der Beckenregion hat oder ich weiß nicht, wann nutzt ihr es noch?
Gar nicht. Also warum? Weil, wir haben hier in Lübeck also ein sehr, sehr gutes und sehr enges Verhältnis zu der radiologischen Abteilung. Und ich habe auch mal gefragt, sag mal, macht bei euch noch irgendjemand eine Phlebografie? Dann kam lapidar zurück, nee, das kann keiner mehr.
Ja, also ist bei uns auch die absolute Ausnahme.
Also es ist wirklich hochkomplex, wenn man wirklich eine sehr, sehr gute Aussagekraft haben möchte. Und ansonsten hat sie keinen Vorteil mehr. Also wenn ich jetzt bei bestimmten Personen, die jetzt vielleicht sehr adipös sind, Schwierigkeiten habt, in der Tiefe die Venen gut darzustellen mit dem Ultraschall, dann hilft tatsächlich ein Angio-CT oder ein Angio-MRT. Also in solchen Zweifelsfällen, wenn wir es mal wirklich sonografisch, das heißt also mit der Ultraschalluntersuchung an die Grenze kommen, dann wird tatsächlich bei uns ein CT oder ein MRT durchgeführt. Meistens ein CT.
Genau. Das Angio-MRT oder Angio-CT wäre sonst auch noch eine gute Option, zum Beispiel, wenn man nach Malformationen, also nach Fehlbildungen der Venen sucht, also kann ja theoretisch am ganzen Körper auftauchen, aber insbesondere auch in der Becken- und Beinregion. Ne? Genau. Was wir eigentlich auch regelhaft machen oder was eigentlich auch zur Venendiagnostik dazugehört, auch wenn es die Venen nicht unmittelbar betrifft, ist der arterielle Ultraschalldoppler. Also um immer auszuschließen, ob parallel zu einer möglichen venösen Durchblutungsstörung auch eine arterielle Durchblutungsstörung an den Beinen dabei ist. Weil wenn wir Therapie verordnen, also zum Beispiel eine Kompressionstherapie, ist es für uns ja immer wichtig zu wissen, wie ist denn auch die arterielle Versorgung? Das heißt, wie viel sauerstoffreiches Blut kommt tatsächlich im Gewebe an und können wir die Kompression in vollem Ausmaß zum Beispiel durchführen. Zur Kompression werden wir nochmal eine extra Folge machen, deswegen gehe ich da jetzt erstmal nicht weiter drauf ein. Aber vielleicht kannst du ganz kurz was zu dem arteriellen Ultraschalldoppler noch sagen.
Ja, also es sind zwei Aspekte. Also das eine ist, dass wir also allein schon, wenn wir die Patienten dann schlussendlich, also stehen, sitzen, liegen, also wenn sie dann liegen und wir schauen die tiefen Venen an, die laufen parallel zu den großen Arterien des Beines. Und man kann dann durchaus häufiger mal Ablagerungen in den Arterien sehen oder sogenannte Plaques oder auch Einengungen in den Arterien. Also spätestens dann muss man nochmal unbedingt eine weitere arterielle Abklärung machen. Aber was regelhaft bei uns gemacht werden muss und das auch durchgeführt wird, ist dieser Knöchel-Arm-Index. Das heißt, man misst mit einer kleinen Doppler-Stiftsonde den Blutdruck, und zwar nur den systolischen Blutdruck, also den ersten Blutdruckwert, direkt im Knöchelbereich, also hinter dem Innenknöchel und auf dem Fußrücken. Und dann weiter in liegender Position dasselbe am Handgelenk. Der Radialispuls ist das sozusagen. Und man misst dann diese Blutdruckwerte, die systolischen, und stellt die in Beziehung zueinander. Und normalerweise ist es so, dass der Verschlussdruck, so heißt das, also der arterielle Verschlussdruck im Knöchelbereich so etwa 10 bis 20 Millimeter höher liegt als der arterielle Verschlussdruck am Handgelenkbereich. Ja, und wenn der Quotient dann gebildet wird, Knöchelarm, dann ist also klar, was damit gemeint ist. Also das sollte 1 oder größer sein. Allerdings ist auch wichtig, es gibt Patienten, die leiden unter einer sehr deutlichen Hochdruckerkrankung. Und bei diesen Patienten oder bei Patienten mit Diabetes mellitus hat man sehr, sehr häufig ausgesprochen auffällige hohe Blutdrücke im Knöchelbereich, manchmal Werte, die sind über 200. Das ist auch eine Situation, die kritisch ist, weil das weist auf eine spezielle Erkrankung der kleineren Arterien hin. Das ist eine sogenannte Mediasklerose. Also auch das muss in den Gesamtzusammenhang gesetzt werden, wenn es darum geht, was steht im Vordergrund, die arterielle Seite, die venöse Seite, oder ist es ein echtes Mischbild? Was mir noch gerade einfällt, Steffi, lange Zeit wurde auch die venöse Druckmessung noch durchgeführt. Wie stehst du dazu? Macht ihr das?
Du meinst die VVP, also die venöse?
Ja, also ich meine die Phlebodynamometrie. Also da wurde ja auch punktiert und der tatsächlich intravenöse Druck im Stehen und unter Belastung gemessen.
Führen wir nicht mehr durch. Also es gibt sicherlich besondere, ich sag mal, gutachterliche Fragestellungen, wo es von Relevanz sein kann, wenn es um ein postthrombotisches Syndrom zum Beispiel geht. Aber auch da muss man sagen, ist die Expertise einfach aufgrund der Tatsache, dass es so selten ist, glaube ich, nicht mehr optimal.
Also ich glaube auch. Also wir führen es auch nicht mehr durch. Also das letzte Gerät, das wir hatten, ist jetzt irreparabel. Und es ist tatsächlich so. Und also wir haben es auch nicht mehr durchgeführt. Es sind doch sehr, sehr viele Patienten, waren unglücklich mit der Situation. Also mit einer liegenden Nadel Turnübungen machen, das ist schon einfach unangenehm.
Unangenehm. Mhm. Genau. Was wir halt häufiger tun, ist die Venenverschlussplethysmographie, um einfach ja Aussage auch nochmal über die Abflussverhältnisse im tiefen Venensystem zu bekommen. Aber das ist ja im Vergleich auch eine harmlose Untersuchung, die mit Druckmanschetten durchgeführt wird und wo auch nicht irgendwo mit der Nadel hineingepikst wird.
Genau, also die ist eigentlich ganz angenehm. Die kommt unmittelbar in Folge, wenn die Patienten schon liegen, dann im Anschluss an die Duplexsonographie.
Genau. Ja, wenn wir jetzt noch einmal Revue passieren lassen, also wie sieht die Diagnostik von Venenerkrankungen, also insbesondere Krampfadererkrankungen aus? Wir haben uns am Anfang unterhalten über die Anamnese, dann haben wir überlegt, was schauen wir uns an den Beinen und im Bauchraum von außen an, auf welche klinischen Zeichen achten wir. Es gibt als Screening-Test die sogenannte digitale Photoplethysmographie, die manchmal auch tatsächlich nicht nur beim Arzt, sondern auch extern als Screening-Methode angewendet wird in Apotheken oder Sanitätshäusern. Die hat so einige Tücken, das haben wir vorhin auch besprochen. Sie muss also richtig durchgeführt werden, damit man da auch aussagekräftige Ergebnisse hat. Die zentrale Untersuchung, um den Zustand der venösen Durchblutung ja bestimmen zu können und auch Eingriffe tatsächlich planen zu können, ist die Duplexsonographie. Und in Ausnahmefällen braucht es dann noch weitergehende bildgebende Diagnostik, wie zum Beispiel Angio-MRT, Angio-CT. Wenn vorhanden, gegebenenfalls auch die Phlebografie, auch wenn wir beiden die jetzt so nicht mehr durchführen, aber es gibt möglicherweise noch die ein oder andere Einrichtung, wo auch die Phlebografie noch angewendet wird. Und als Ausschlussdiagnostik gewissermaßen, was die arterielle Situation angeht, den Knöchelarmindex oder arteriellen Ultraschall-Doppler. Ne? Haben wir was vergessen? Oder habe ich jetzt in unserer Aufreihung irgendwas vergessen?
Du hast es nur im Nebensatz gesagt und ich finde, das ist nochmal verdient etwas mehr Beachtung. Natürlich, wir schauen die Beine an, aber es ist auch wichtig, auf den Bauch zu schauen.
Genau, also die Venen hören ja nicht an den Beinen auf, sondern ja, insbesondere wenn Thrombosen stattgefunden haben, kann es ja auch zu Störungen im unteren Bauchraum kommen. Ne? Also Beckenvenenthrombosen stattgefunden haben. Genau. Ja, dann sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, Sie haben alle ein bisschen was dazugelernt. Und das nächste Kapitel, damit wir Ihnen schon ein bisschen Vorgeschmack geben können, wird sich um die Therapie von Krampfadererkrankungen drehen.
Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, ihr Lieben, leider ist unsere Zeit für heute schon wieder um. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann gebt uns gern einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Habt ihr eine interessante Frage, die wir in unseren nächsten Sendungen aufgreifen sollen, dann schickt uns diese gern an frage@venendocs.de. Bis bald, sagen eure Venendocs Birgit und Stefanie.